Herzlich willkommen zu unserem Vorabend zum Robotics-Kongress, zum 15. Robotics-Kongress diesmal. Und diesmal gibt es also nicht nur Bier und Glühwein und Bratwurst, sondern vorab auch nochmal eine spannende Podiumsdiskussion. Also zu teuer, zu kompliziert, zu aufwendig. Das sind so die Argumente, die viele Unternehmen, mittelständische Unternehmen, von der Investition in Automatisierung abschrecken. Dabei hat sich die Situation gerade speziell in den vergangenen Jahren ja deutlich verändert. Viele Hersteller im Robotikbereich haben den Mittelstand als Zielgruppe entdeckt. Die Preise gehen runter. Die Einführung von Robotern wird einfacher. Also es gibt genügend Gründe jetzt auch für mittelständische Unternehmen jetzt in Robotik zu investieren. Und deswegen haben wir uns auch mit dem Robotics-Kongress diesmal auf das Thema Mittelstand fokussiert. Und um so ein bisschen quasi schon mal warm zu werden für das Thema morgen und in das Thema so ein bisschen reinzukommen, darf ich jetzt sprechen über in der Podiumsdiskussion über, wir haben im Vorfeld gesagt, so ein bisschen kontroverse Frage, nämlich wird der Mittelstand ohne Robotik überleben? Und darüber möchte ich jetzt sprechen. Ich fange jetzt mal hier von Ihnen aus gesehen links an mit dem Jens Müller, Geschäftsführer von Müller und Partner, Sachverständige, der auf das Thema Security oder Sicherheit zwar spezialisiert ist, aber eben auch ganz viel Erfahrung hat aus den Projekten mit mittelständischen Unternehmen und was den Leuten dort unter den Nägeln brennt und sie umtreibt. Dann Martin Nolte, stellvertretender Referatsleiter Digitalisierung, Digitale Gesellschaft vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres, Sport und Digitalisierung. Und Dr. Dirk Berndt, geschäftsführender Institutsleiter des Fraunhofer IFF. Erstmal auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind und dass wir, bevor es dann mit dem Bier und dem Glühwein losgeht, hier über Mittelstand und Robotik sprechen können. Und ich würde gerne mit der ersten Frage beginnen und so einer Feststellung, also so, die wirtschaftlichen Zeiten sind schwierig, herausfordernd. Fachkräftemangel kommt noch dazu, Wettbewerbsdruck. Hat das Thema Automatisierung gerade jetzt auch durch diese genannten Faktoren nochmal an Bedeutung gewonnen in den vergangenen Jahren? Also ist jetzt der Druck zu automatisieren noch größer? Wer möchte was sagen?
Wir haben im Warm-up gesprochen, wo ich aus meiner Perspektive sagt, Automatisierung ist ein Pflichtprogramm. Wer jetzt noch darüber nachdenkt, ein Wahlprogramm daraus zu machen, ich glaube, der hat die Lage nicht richtig verstanden. Ich bin ja bei vielen Mittelständern, aber auch bei Konzernen. Also überall ist ein Painpoint in Bezug Automatisierung und Bottleneck. Du hast ja gewisse Themen schon angesprochen, aber letztendlich, es freut mich, dass wir wirklich diesen Fokuspunkt auch gesetzt haben, richtig KMU. Ich sag mal, der KMU der ist quasi in der Sandwich-Funktion schon immer gewesen. Und gerade wenn die Marktsituationen ein bisschen angespannter sind, dann ist der Druck auf den KMU halt noch stärker. Ich sag mal, von oben und von unten. Also aus meiner Perspektive Pflichtprogramm. Okay. Schon seit längerem, jetzt nicht nur in den etwas turbulenteren Zeiten.
Okay. Wie sehen Sie das, Herr Nolte?
Ja, also wenn man vielleicht die Debatte gerade so verfolgt, also in Deutschland, wir wollen die Produktivität steigern und jetzt hatte ich, glaube ich, von Markus Söder gehört, der wollte, dass wir eine Stunde länger arbeiten pro Woche, wo ich mir denke, gut, manch einer würde vielleicht in der Stunde auch Social Media konsumieren, nicht unbedingt arbeiten. Und mit Robotik habe ich ja eine handfeste Möglichkeit, wo ich tatsächlich 1:1 die Produktivität erhöhen kann. Und insofern sollten wir vielleicht erstmal diese Pfade gehen und ich glaube, da, gerade bei KMU, ist einfach noch viel Potenzial, wenn man das mit großen Unternehmen vergleicht, das zu machen.
Aber trifft das die Mittelständler besonders hart jetzt, die aktuelle Situation? Oder ist es einfach da so, dass man halt da das Potenzial noch hat, weil bei den größeren im Prinzip mehr oder weniger schon der Automatisierungsgrad sehr hoch ist?
Ja, es ist beides, ne? Also wir haben natürlich schon, sag ich mal, den Wettbewerbsdruck auch mit Unternehmen in den USA und in Asien, die das natürlich auch in Asien gerade auch mit der Brechstange oder mit hohem Enthusiasmus machen, positiv gemeint jetzt. Und ja, es stellt sich einfach die Frage, ob wir uns das leisten können, das nicht zu machen vor diesem Hintergrund.
Mhm. Herr Bernd, wie ist Ihre Meinung dazu?
Also meine Meinung geht in eine ähnliche Richtung. Also ich denke, die Unternehmen müssen automatisieren, weil wenn man sich einfach mal die Analyse der Wirtschaftsweisen anschaut, dann haben wir in Deutschland ein viel zu geringes Produktivitätsvolumen. Und wenn wir uns auch zukünftig das Leben, so wie wir heute leben, leisten wollen, müssen wir deutlich bei der Produktivität zulegen. Ich glaube, dass die kleinen mittelständischen Unternehmen durch ihre kreativen Arbeitnehmer, die sie heute noch haben, das noch ganz gut ausgleichen können. Aber wir wissen durch die demografische Entwicklung, dass da eine Herausforderung auf die Unternehmen zukommt. Insofern geht aus meiner Sicht überhaupt kein Weg daran vorbei. Und was mir an der Stelle aber auch Hoffnung macht, ist, dass die Entwicklungen, die dazu notwendig sind, mit den aktuellen Möglichkeiten, Nutzung unterschiedlicher spezialisierter KI-Modelle, da wirklich Potenziale eröffnen, dass so etwas in Anführungsstrichen auch wirklich auf den Hallenboden kommen kann.
Okay, über die Möglichkeiten kommen wir auf jeden Fall noch zu sprechen. Aber vielleicht noch kurz vorneweg nochmal die Situation beim Mittelstand. Also sind es dann auch, weil wir jetzt auch über Fachkräftemangel gesprochen haben, sind es dann auch die Jobs, wofür man keine Leute findet, die dann auch durch Automatisierung gefüllt werden kann, diese Lücke? Also sind es dann die Mitarbeiter in der Produktion, ist es das Schichtpersonal, sind es die Maschinenbediener, die fehlen? Und habe ich dann einen Ansatz zu sagen, okay, da kann ich mit Automatisierung rein?
Also ein konkretes Beispiel. Wir haben Kooperationspartner aus dem Mittelstand, die diverse Schweißer beschäftigen und die anspruchsvolle, mehrlagige Schweißvorgänge durchführen. Und die haben große Probleme, die entsprechenden Fachkräfte dafür zu gewinnen, die entsprechend diese manuellen Schweißarbeiten durchführen möchten. Und die suchen händeringend nach Lösungen. Und da bietet auch die klassische Robotik, so wie wir das heute kennen, mit Industrierobotern, mit entsprechender Bahnplanung, Technologieplanung für die Schweißoperationen, auch heute schon sehr gute Möglichkeiten, dass man dort entsprechend dann auch mit Automatisierungslösungen diese Lücken füllen kann.
Mhm. Jens, ich habe es gesagt, du bist viel vor Ort in der Praxis. So. Wie viel hast du da mit mittelständischen Unternehmen zu tun und hast du dann eine Erfahrung gemacht, dass das jetzt in der vergangenen Zeit da zugenommen hat? Gibt es den Bedarf? Ist der erkannt worden und geht man dann da jetzt auch entsprechend strategisch vor?
Auf der Anreise jetzt nach Hannover habe ich noch einen Zwischenstopp bei einem Kunden gemacht. Fertigt Betonteile im Dreischichtbetrieb. An einer Station sind 4 Mitarbeiter. Mal 3, also er beschäftigt 12 Mitarbeiter, jetzt nicht hochqualifizierte, die müssen halt in gewisse Formen Kunststoffteile einsetzen, in einer gewissen Reihenfolge. Er sagt, Herr Müller, wir brauchen hier eine Lösung. Ich finde noch nicht mal die Hilfskräfte. Hier möchte sich keiner mehr hinstellen, 8 Stunden in einer, ich sag mal, sehr lauten Umgebung, staubigen Umgebung und ich sag mal, mit einer sehr kleinen Taktzeit. Also die mussten sehr flink die Teile positionieren. Mhm. Also man hört nicht nur Fachkräfte, überhaupt Personal ist eine Mangelware. Und wenn man dann, wir hören es ja in den Medien, Work-Life-Balance und 3-Tage-Woche oder 4-Tage-Woche, das wird leider alles so ein bisschen miteinander vermengt. Wir sollten ja erstmal sehen, wir haben die richtige Produktivität, damit wir, das ist quasi eine Standortsicherung von Deutschland und jetzt nicht nur allein von den KMUs. Den produzierenden Anteil ist halt größtenteils KMU. Man spricht immer sehr viel über die Konzerne, aber die halten immer nur einen kleinen Bruchteil. Also unser großes Fundament ist halt die KMU-Basis. Mhm. Und da sollten wir, ich sag mal, eine Hand drüber halten, dass wir die Wertigkeit auch der KMUs behalten können. Das sind oftmals die Tüftler und Erfinder, die früher mal in der Garage angefangen haben, alleine oder mit einem Kollegen, die halt mittlerweile auch Hidden Champions sind. Und wenn man sieht, die Großunternehmen, die großen Marken, die wir in Deutschland haben, so in einer Dekade zurückliegend, ist mir jetzt keine große Marke bekannt, die jetzt klein angefangen ist und ist mal eine Gewichtung hat im Markt. Also vielleicht sollten wir einen kleinen Mindset auch mal anpassen auf die aktuellen Gegebenheiten.
Heißt konkret, Mindset anpassen?
Auch, ich sag mal, die Tüftler und Denker dann auch wieder so weit unterstützen, wenn Ideen sind und nicht sagen, es sind gerade schlechte Zeiten, wir haben jetzt keine Investitionen dafür und. Mhm. Ist eher kontraproduktiv.
Mhm. Okay. Unterstützen ist ein gutes Stichwort. Herr Nolte, Sie haben jetzt auch genickt. Inwieweit merken Sie denn auch den steigenden Bedarf an Unterstützung, die Mittelständler jetzt einfordern, wenn es um das Thema Automatisierung geht?
Wenn ich darf, würde ich vielleicht noch ein Wort zu der Frage davor ergänzen. Das Ganze hat ja auch noch so eine volkswirtschaftliche Implikation. Also wir haben ja demografischen Wandel. Immer mehr Leute gehen in Ruhestand und immer weniger Leute müssen das finanzieren. Und alleine daraus ergibt sich ja auch schon die Notwendigkeit, das zu machen oder eben mit Migration auszugleichen. Aber genau, die Nachfrage, um jetzt auf die Frage zu antworten, ist hoch. Mhm. Wir begegnen den, also das gilt nicht nur für Robotik, das gilt auch für viele andere Themen wie KI ist ja omnipräsent, aber auch das Thema Low-Code zum Beispiel, das man sehr gut mit Robotik verbinden kann. Und auch das Thema, also ich sag mal Metaverse, immersive Technologien, da gibt es eine hohe Nachfrage. Gerade bei kleinen und mittelständischen Betrieben gibt es dann wenig Kapazität, um Leute sich nur mit so einem experimentellen Thema beschäftigen zu lassen. Da gibt es Zeitknappheit und wir versuchen dem so ein bisschen entgegenzuwirken, indem wir einfach die Netzwerke gestalten mit Partnern, die da helfen können, die beraten können, die in so einem Erstkontakt erstmal identifizieren können, was brauchst du denn überhaupt, bevor man jetzt mit einem Projekt startet und in die völlig falsche Richtung läuft. Und das eben auch durch entsprechende Fördermaßnahmen dann zu flankieren.
Okay, dann gehen wir doch vielleicht da mal ein bisschen stärker drauf ein. Was heißt das konkret, wenn Sie sagen, wir unterstützen das durch Netzwerke? Wie sieht das aus?
Also zum einen haben wir nachgelagerte Einheit des Ministeriums die Digitalagentur bei Niedersachsen Next. Das ist ein Netzwerk an Themenexperten zu verschiedenen technologischen Schwerpunkten, die ein breites Netzwerk wieder haben an Partnern in ganz Niedersachsen, wo man sagt, wenn ich aus Oldenburg komme, dann kenne ich da die Leute, die sich damit beschäftigen, die Arbeitskreise, in die ich da bringen kann. Konkret ist es aber auch zum Beispiel der RoboHub hier in Hannover, den wir gefördert haben als Ministerium, als Lernplattform, als Plattform, um miteinander in Austausch zu kommen, Projekte zu initiieren. Also das sind so Netzwerkmaßnahmen, die wir begleiten.
Und die Programme, die Sie genannt hatten, oder war das jetzt schon das?
Nee, genau, also Förderprogramme meinen Sie?
Ja, Förderprogramme.
Genau, ja, da gibt es verschiedene, also oft ist das nicht auf eine Technologie fokussiert. Wir haben zum Beispiel ein Innovationsförderprogramm, da kann man, das vom Wirtschaftsministerium, von den Kollegen, da kann man sich Innovationsprojekte fördern lassen, mit F&E-Schwerpunkt, sage ich mal. Da koppeln wir gerade ein Investitionsprogramm daran. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie ein Forschungsprogramm habe mit einem Schwerpunkt Robotik und da was entwickle, dann kann ich im Nachgang mir auch Investitionen fördern lassen, um das Ganze zu skalieren. Es gibt Bundesförderprogramme, da haben wir Kollegen bei der N-Bank, die dann sozusagen auch zu den Projekten und Förderprogrammen beraten können. Genau, wir sind mit den Mittelstand-Digitalzentren, das ist auch ein Bundesprogramm, da fördern wir aber auch mit, sozusagen, um auch in die Fläche zu kommen, um das Wissen in die Fläche zu tragen. Genau, das sind so die wesentlichen, würde ich sagen, im Bereich Robotik. Und
Und wo fehlt es bei den mittelständischen Unternehmen am meisten? Also sprechen wir über finanzielle Dinge, sprechen wir da über fehlendes Know-how, das man ja im Prinzip sich auch aneignen muss, um zu automatisieren. Also wo sind so die größten Pain Points?
Also ich würde sagen, es ist immer so dieser erste Schritt, damit anzufangen. Also wie komme ich da rein? Wie starte ich? Wie kriege ich jetzt einen Piloten? Wie kriege ich auch die Belegschaft dafür begeistert? Also ich kann natürlich irgendwie ein Projekt reindrücken und dann Roboter hinstellen und alle finden das total doof. Dann funktioniert das auch nicht gut. Sondern dass ich wirklich diesen ersten Schritt gehe, das ist auch mal so unser Appell als Landesverwaltung, sage ich mal, mit den Themen zu starten und dann seine Erfahrung zu machen und darauf basierend dann eben das dann auszurollen und vielleicht nicht mit den komplexesten Prozessen im Unternehmen anzufangen, sondern erst mit kleinen einfachen Sachen.
Okay. Herr Bernd, wie ist das aus Ihrer Erfahrung? Sie haben schon gesagt, es gibt da Ansätze, wo man den Mittelstand unterstützen kann. KI, okay, können wir nachher noch sprechen. Aber ich denke, es geht ja erst manchmal schon so um die einfachen Dinge. Ne?
Also ich kann das, was mein Vorredner gesagt hat, eigentlich nur unterstützen. Unsere Erfahrungen sind, dass Unternehmen gut beraten sind, wenn sie wirklich mit einem ganz konkreten Pilotprojekt beginnen. Idealerweise sich nicht gleich die schwierigste Herausforderung rausgreifen und sich eben auch gute Berater mit ins Boot zu holen, die Erfahrungen haben mit Automatisierungssystemen, mit Robotiksystemen. Wir haben ja hier einen Experten sitzen, der auch in verschiedenen Gremien aktiv ist. Also wenn ich solche Systeme einsetze, jeder, der Maschinenanlagen baut, weiß, dass ich eine entsprechende Risikobetrachtung machen muss, dass ich am Ende eine Zertifizierung brauche, um so etwas letztendlich dann auch in Betrieb zu nehmen und in Betrieb zu halten. Und das muss letztendlich schon bei der Konzeption, bei der Planung auch gut durchdacht werden. Also die meisten Fehler passieren dadurch, dass ich eine Lösung realisiere und am Ende mir dann Gedanken mache, wie ich das Ganze entsprechend sicher betreiben kann. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass ich das frühzeitig mit Unterstützung von Experten durchführe. Und sind so ein paar Beispiele genannt, Digitalzentren und andere Netzwerke. Ich glaube, da sind die entsprechenden Experten, die man sich dann auch ins Boot holen kann. Das kann ich eigentlich nur empfehlen.
Aber ich habe vorhin in der Anmoderation gesagt, für viele Mittelständler ist es natürlich ein Thema, dass bisher Automatisierung und Robotik auch ein sehr kostspieliges Thema war, sehr auch zum Teil auch sehr komplex, aufwendig. Das sind ja schon so die Dinge, die dann gerade für kleine und mittlere Unternehmen halt natürlich einfach ein Problem darstellen. Ne? Ja. So, was gibt es für Ansätze, da irgendwie ranzugehen?
Naja, also die Gesamtinvestition besteht im Prinzip immer aus der Hardware, die ich einkaufen muss, und dem Engineering, um die Hardware entsprechend dann zu befähigen, dass sie so eine Automatisierungslösung gut vollbringen kann. Und ich sag mal, wenn ich das nicht gut im Vornherein geplant habe, dann kann es dazu führen, dass ich entsprechend erhöhte Engineering-Kosten habe. Und das gilt es eigentlich zu vermeiden. Also
gut, aber das ist ja letztendlich auch was für alle Unternehmen. Also generell sollte man gut planen, ja, ne, wenn man so ein Projekt startet. Aber gibt es denn Ansätze, wo man sagt, okay, also ich meine, ich denke jetzt so zum Beispiel an Low-Cost-Robotik oder so. Ja, es gibt ja so Baukastensysteme oder so, wo man sich dann Dinge zusammenstellen kann, dass man die Kosten für so einen Roboter einfach auch runterfährt. So.
Ja, also ich sag mal, da muss ich mir halt überlegen, wenn ich ein Low-Cost-System einsetze, wie viele Betriebsstunden soll das System laufen? Kann mir der Hersteller das entsprechend garantieren? Und wenn ich das alles für mich positiv beantworten kann, dann kann ich solche Systeme auch einsetzen.
Ja. Hast du Erfahrung mit solchen Systemen in den Projekten, mit denen du zu tun hast?
Allseitig spreche immer von einer gewissen Lernkurve. Ich mache immer ein simples Beispiel. Ich kann ja auch mein Haus selber bauen. Also auch Low-Cost oder ist immer die einfache Robotik, die Automatisierung, ist ein klassisches Projekt. Und die Gesamtkostenbetrachtung ist manchmal nicht zu 100% dann umgesetzt. Bedingt, der KMU, quasi der Rookie in der Automatisierung, hat auch überhaupt keinen Überblick, welche 100 Punkte muss ich dann vollumfänglich erfüllen, damit ich dann eine wirklich reale Zahl habe, also dieses Budget habe ich nötig, muss ich quasi Budgets von 2 Jahren auf 1 Jahr jetzt komprimieren, welche Förderprogramme, wir haben es ja rausgehört, oftmals ist im KMU gar keine Strategie oder gar keine Person, den ich mal abstellen kann, informiere dich mal, welche Förderprogramme, welche Low-Cost-Robotik, welche Technologien, wo ist jetzt eine einfache Applikation, dann brauche ich ja quasi 10 Spezialisten in einer Person, ja. Das ist ja bei den großen Unternehmen ja schon eine Challenge. Also da müssen wir, glaube ich, mehr Transparenz und erstmal aufzeigen, welche Möglichkeiten gibt es und welche Dinge sind zu betrachten und dann wirklich ganz klassisch make or buy. Traue ich mir dieses zu? Habe ich die im 100-Punkte-Plan, jetzt nur mal als Beispiel, schaffe ich 80 Punkte alleine und bei 20% brauche ich halt noch externe Unterstützung. Und wie du sagtest, Planung ist A und O und auch wirklich eine Analyse machen, ist es für mich tragbar oder mit dem Risiko zu gehen, ein erstes Pilotprojekt wird salopp eine Katastrophe und dann brauche ich die nächsten 5 Jahre nicht mal anklopfen. Hör mal, sollen wir nicht eine schöne Automationslösung dir liefern? Da muss man ehrlich zu sich selber sein. Kann ich es selber? Habe ich überhaupt eine interne Kompetenz? Ist mal Mechanik oder Elektrik, bekommen sehr viele hin. Aber dieses Thema, ich habe eine Bestandsmaschine, jetzt adaptiere ich mal eben kurz einen Roboter. Thema CE möchte ich jetzt nicht ausbreiten, aber ist ein Punkt von 100 Punkten, die man in der Gesamtbetrachtung umsetzen muss.
Okay, aber allein wenn ich dir jetzt schon zuhöre, denke ich mir, okay, dann lassen wir es halt. Also ich meine, es gibt auch Menschen, die, weil du jetzt gerade selbst ein Haus bauen, es gibt ja auch Menschen, die bauen sich ihre Möbel zusammen, selbst. Und es gibt ein Unternehmen, das damit sehr gut Geld verdient. Und das funktioniert ja auch. Also gibt es denn gangbare Ansätze für Unternehmen zu sagen, wirklich, wo man das sowas wirklich vereinfachen kann, dass man zu einer relativ einfachen Roboterlösung kommt. Also es gibt ja auch Online-Plattformen, wo ich mir dann auch das alles komplett zusammenstellen kann. So, und dann?
Die einfachen Lösungen sind wirklich autark. Für sich habe ich eine Roboterzelle, die macht irgendwie eine Abfolge. Mhm. Integriere ich eine Roboterzelle an ein Bestandssystem, dann wird der Aufwand schon etwas komplexer. Mhm. Der kann leichter sein, aber in Bezug Schnittstellen und. Mhm. Wir sind jetzt nicht mit dem komplexesten im tiefsten Brownfield anfangen, sondern sagen, autark, irgendwie eine Assembly, also irgendwie eine Montagelinie, mit kleinen Dingen anfangen und sich auch wirklich so eine Erfahrung aufbauen. Mhm. Und natürlich die besten Ideen kommen von den Mitarbeitern und sagen, welche Tätigkeit ist jetzt nicht so spannend und interessant für dich, was würdest du denn lieber machen? Also auch die Mitarbeiter mit einholen und dann schau doch mal, geh doch mal rum, welche Applikation oder welche Fertigungsabfolgen würdest du denn automatisieren? Und dann hat man auch den Mitarbeiter gewonnen, so eine Eigenmotivation. Und dann sind auch kleine Projekte in unterschiedlicher Ausprägung auch möglich. Mhm. Weil wie du das Beispiel jetzt gebracht hast, ich baue jetzt meine Möbel selber etc. pp. Die Leute haben sich aber vorher informiert.
Oder man muss halt eine IKEA-Bedienungsanleitung lesen können.
Ja. Gibt ja noch andere.
Ja, ich weiß, ich den Namen genannt, aber. Ja, genau. Ja. Okay, aber Sie haben vorhin, Herr Nolte, das Thema Low-Code angesprochen. Da bin ich ja in einer ähnlichen, da habe ich einen ähnlichen Ansatz, nämlich das Ganze zu vereinfachen. Wir waren jetzt bei dem Low-Cost, da sind wir jetzt bei der Hardware. Beim Low-Code, da werden wir jetzt Richtung Software, Richtung Bedienbarkeit, Richtung Programmierung. Auch da gibt es ja Ansätze, das Ganze zu vereinfachen.
Genau, also ich wollte vielleicht nochmal vorweg sagen, also wir haben ja diesen Anspruch, wir sind das Land der Tüftler. Also so ein bisschen Komplexität darf ja auch sein in der Implementierung von Robotik. Nicht in der Übersicht des Förderdschungels. Da versuchen wir, möglichst einfache Strukturen zu machen und auch ganz klar aufzuzeigen, wo Möglichkeiten sind. Und beim Low-Code-Thema, genau, da sind wir auch sehr aktiv als Land, weil wir glauben, dass das auch viele Prozesse beschleunigen kann. Läuft jetzt so ein bisschen parallel zum Thema Vibe-Coding. Aber auch da ist es ja so, also Low-Code heißt ja nicht, ich setze jemanden hin und der fängt an, bausteinhaft irgendwas zusammenzubasteln. Sondern ich brauche schon Leute, die so ein bisschen programmieren können. Ja. Da gibt es auch verschiedene Plattformen im Low-Code-Bereich. Also für Robotik-Bereiche würde ich vielleicht andere Plattformen wählen, als jetzt irgendwie, wenn ich Prozesse im Unternehmen digitalisiere. Aber da gibt es sehr schöne Tools und man kommt wirklich, das vereinfacht das Ganze ja tatsächlich, wenn ich dann so eine Steuerung über Low-Code bauen möchte und da geschult bin, dann kann ich auch schnell Dinge einrichten im Zweifel.
Mhm. Arbeiten Sie in Projekten auch an solchen Themen?
Ja, also wir nutzen KI-Modelle, um entsprechende Roboterbahnplanung automatisiert durchzuführen. Da gibt es grundsätzlich zwei große unterschiedliche Ansätze. Der eine Ansatz ist, der Mensch macht, also nimmt den Roboter in die Hand. Das bei Cobots ist das ja grundsätzlich möglich. Und führt eine bestimmte Arbeitsoperation vor. Und die KI berechnet dann eine optimale Bahn, die durchgeführt werden kann in einer bestimmten Zeit, kollisionsfrei und so weiter, um entsprechend dann so eine Arbeitsoperation automatisiert durchzuführen. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist, dass ich, Sie haben alle schon mal von digitalen Zwillingen gehört. Also mittlerweile gibt es entsprechende digitale physikalische Modelle für die handelsüblichen Robotersysteme. Ich definiere eine bestimmte Arbeitsaufgabe, nehme ein Bauteil und bewege es von A nach B. Und dann wird mit entsprechenden Lernverfahren eine optimale Roboterbahn dafür berechnet. Und da beobachten wir, dass die Fortschritte enorm sind. Und ich glaube, die meisten von Ihnen benutzen heute auch schon KI-Modelle für ihre tägliche Arbeit, ob das der Microsoft Copilot oder andere Werkzeuge sind. Und da merkt man ja, man geht mit diesen Werkzeugen immer dann effizient um, wenn sie einfach bedienbar sind. Und das ist entsprechend auch der Anspruch, den wir in der Automatisierung haben. Das heißt, die Systeme müssen entsprechend gut intuitiv bedienbar sein. Und ich sag mal, was die Leistungsfähigkeit, was die Zeit angeht, in der solche Roboterbahnplanungen durchgeführt werden können, gibt es enorme Fortschritte. Und das macht mir eigentlich auch Hoffnung, dass es uns gelingen müsste, diese Technologien auch in einer größeren Breite in die Anwendung zu kriegen.
Ich glaube, Cobots werden auch häufig nicht eingesetzt, weil man irgendwie mit dem Mensch kollaborieren möchte, sondern tatsächlich wegen dieser Einfachheit der Bedienung. Ne?
Das ja, weil sie eben über zusätzliche Sensorintegrationen verfügen, die eben solche Möglichkeiten überhaupt schaffen. Wenn ich sage zum Beispiel, dass eine Roboterbahn kollisionsfrei berechnet wird, wenn ich jetzt entsprechende Sensorik in den Bewegungsachsen habe, die entweder ein Drehmoment oder einen Stromverbrauch an einem Antrieb erfassen können, dann kann ich eben auch eine Berührung detektieren. Ich kann die Roboterbahn, während ich noch im Lernprozess bin, ja entsprechend sehr langsam durchführen, sodass diese Berührung dann auch nicht zu einer Beschädigung an dem Roboter oder an der Peripherie führt. Und das kann man entsprechend nutzen, um dann entsprechende Bahnen zu planen. Was anderes, also es geht letztendlich auch darum, die Fähigkeiten, die Menschen haben, die über kognitive Fähigkeiten, über feinmotorische Fähigkeiten verfügen. Was anderes machen wir ja auch nicht. Wir lernen ja, eine bestimmte Bewegung auszuführen durch die Rückkopplung mit unseren Augen, durch unsere Sensorik in unseren Fingern und lernen daraus, entsprechend die Bewegung dann optimal durchzuführen.
Bevor wir weitersprechen, würde ich gerne so ein bisschen die Runde öffnen. Also wenn jemand von Ihnen vielleicht eine Frage oder auch eine Anmerkung, einen Diskussionsbeitrag, irgendwas, wenn ihm irgendwas auf der Seele brennt sozusagen zu dem Thema, dann dürfen Sie da gerne jetzt mit teilnehmen. Daniela Quart hat das Mikro schon in der Hand, schon gezückt. Also gerne, wenn es irgendeine Frage, Anmerkung, wie auch immer gibt. Okay, dann wissen Sie, es gibt die Möglichkeit. Ich würde auch noch mal bei Gelegenheit noch mal das anbieten. Aber wir machen dann erstmal soweit weiter.
Ich weiß, der Erste hat immer die Challenge, so den Wellenbrecher.
Ja, es gibt dieses, genau.
Also ein
genau.
paar bekannte Gesichter diese. Sehe ich hier, ja. So.
Ah, na also. Ne, wir haben da das, glaube ich, ja, genau.
Eine Frage ist an den Jens Müller. Mein Name ist Kai Matzner. Und zwar, ich fand dieses Beispiel mit diesen Beton, mit Automatisierung, mit diesen Betonteilen interessant. Haben Sie da noch ein paar mehr Informationen zu?
Müssen halt nur kleine Kunststoffteile eingelegt werden in der richtigen Reihenfolge.
Und hielten Sie das für automatisierbar?
Nach meinem Vororttermin erstelle ich jetzt ein Konzept, wie es, ich sag mal, einfach möglich ist. Mal so erste Ideen.
Okay, das war jetzt die Frage, die ich Ihnen ansonsten nachher bei der Bratwurst gestellt hätte.
Genau, dafür kann man das natürlich dann nachher das Get-Together auch noch nutzen, um da auch nochmal die eine oder andere Frage bei der Bratwurst zu stellen. Aber wie gesagt, wir können die auch jetzt gleich mit in die Runde nehmen. Oder wie gesagt, auch eine Anmerkung. Gut, dann würde ich gerne noch weitermachen mit einem Punkt, den Sie vorhin, glaube ich, gesagt hatten. Man muss auch die Menschen mitnehmen. Und das ist wahrscheinlich beim Thema Mittelstand vielleicht nochmal vielleicht stärker der Fall. Weil Automatisierung, es ist halt nach wie vor so, schürt manchmal auch gewisse Ängste. Man hat entweder Angst, dass irgendwie der eigene Job jetzt wegfällt, oder man hat aber auch eine gewisse Berührungsangst, jetzt mit einem Roboter in irgendeiner Weise zusammenzuarbeiten. Sind das Dinge, die du, Jens, in deinen Projekten auch feststellst, dass das nach wie vor auch ja, so eine gewisse Skepsis gibt?
Ich sag mal, es gibt ja viele Projekte. Wir haben ja auch den einen oder anderen Hersteller, der kennt es sicherlich auch von Kundenseite. Ganz zu Anfang, also als die Cobot-Welle so aufkam, dann jeder Roboter hatte irgendwie einen Namen und da wurde ein Gesicht aufgeklebt. Also ja. Eher so, oh, da ist jetzt der neue Kollege. Deswegen habe ich ja den Impuls mit eingebracht. Der Mitarbeiter kennt ja den Painpoint im Unternehmen. Und er wird dann nachher befähigt, ein Experte sein für die Robotik. Ich habe eher einen gegenteiligen Effekt. Also auch der Mitarbeiter geht dann mit offenen Augen durchs Unternehmen und sagt, hier müssen wir automatisieren. Ist natürlich dann immer von anderen Ebenen dann entscheidend, werden die Sachen jetzt forciert. Ich sag mal, KMU wissen wir die aktuellen Situationen, ich sag mal jetzt im Land und dann im europäischen Ausland und darüber die Grenzen hinweg, ist für alle sehr spannend und manchmal auch ein bisschen kurios, was über Nacht passiert, irgendwelche neue Meldungen. Wir sind halt ein bisschen, ja, flexibel müssen wir agieren. Aber die Sache mit der, also die Akzeptanz haben wir jetzt, glaube ich, geschafft mit der Kobo-Technologie.
Ja.
Aus meiner Perspektive.
Also ist das aus deiner Erfahrung heraus kein Thema mehr, dass man die Menschen irgendwie gewinnen muss? Haben Sie da Erfahrungen in irgendeiner Weise mitgemacht oder kriegen Sie da Rückmeldung von den Unternehmen?
Also ich würde, auch wenn sozusagen der Drops gelutscht ist und die Cobots mittlerweile akzeptiert sind, würde ich trotzdem immer empfehlen, wenn eine Geschäftsleitung plant, neue Systeme einzuführen. Wir haben insbesondere Erfahrungen gemacht mit Assistenzsystemen, die also Mitarbeitende bei bestimmten Tätigkeiten direkt unterstützen sollen. Aber ein Roboter kann ja auch ein Unterstützer, ein Helfer sein. Also es gibt autonome Systeme, die vielleicht in einem bestimmten Produktionsbereich autonom arbeiten. Aber es gibt im Allgemeinen immer Schnittstellen auch mit Mitarbeitenden. Und da haben wir gute Erfahrungen gemacht, frühzeitig alle beteiligten Rollen im Unternehmen einzubeziehen. Was habe ich vor? Wie habe ich das vor? Die Mitarbeitenden idealerweise mit ins Boot zu holen, dass sie sozusagen auch ihre eigenen Ideen mit einbringen können. Wie rollt man sowas aus? Auch vielleicht bei der Gestaltung mitwirken, weil dann ist es ein Stück weit auch ihr Produkt, was da entsteht, also ihre Lösung, ihre gemeinsame Lösung. Mhm. Und ich glaube, dann hat man von vornherein auch wirklich eine höhere Akzeptanz. Also das würde ich grundsätzlich für solche Systeme eigentlich immer empfehlen.
Ich fand es ganz interessant, im Vorgespräch hatten Sie gesagt, dass es jetzt auch durchaus viele Beispiele im Handwerk gibt.
Genau.
Damit hat man ja, oder hab ich bisher auch Robotik noch nicht so wirklich in Zusammenhang gebracht. Können Sie da Beispiele nennen?
Herr Müller hat ein Beispiel genannt. Also ich stehe da im engen Austausch mit Handwerkskammern und im Handwerk spricht man von dem industrialisierten Handwerk, also dass zunehmend Handwerksbetriebe eben auch Gleichteile herstellen, ob das jetzt im Bauwesen zum Beispiel, die meisten Bauunternehmen sind im Handwerk organisiert oder Stahlbauunternehmen, also beispielsweise auch im Bauwesen, wenn zum Beispiel Balkon- oder Treppengeländer gefertigt werden, die sind natürlich individuell auf bestimmte Treppenmaße und so weiter, müssen die angepasst werden. Aber da gibt es sehr viel wiederholende Operationen, wo sich einfach wirtschaftlich auch eine Automatisierung lohnt und wo ich einen sehr hohen Bedarf habe an Produkten, die gefertigt werden müssen. Also das sind zwei wichtige Beispiele. Natürlich auch im Bereich Gesundheitswesen sind auch viele Unternehmen, die im Handwerk organisiert sind. Was ich aus dem Handwerk gehört habe, ist, dass die Unternehmen und die Verbände sich da auch entsprechend auf den Weg machen. Sie hatten vorhin von Digitalisierungsnetzwerken gesprochen. Ich beobachte, dass die Handwerkskammern entsprechend jetzt auch neue Berufsbildungszentren errichten, wo sehr viel digitale Technologien, Robotik, 3D-Druck, all die innovativen Technologien auch wirklich dann frühzeitig an Nachwuchskräfte vermittelt werden. Und was mir das Handwerk sagt, ist, dass es auch ein gutes Momentum gibt. Also auf der einen Seite gibt es Technologien, die viele neue Möglichkeiten haben. Auf der anderen Seite gibt es eben auch bei vielen Handwerksbetrieben, das wissen wir auch viel im Mittelstand, dass es da auch einen Wechsel bei den Unternehmensleitungen gibt und dass also eine neue Generation jetzt quasi in die Verantwortung geht, die auch anders aufgewachsen sind, die mit neuen Technologien groß geworden sind und da auch viel aufgeschlossener sind, so etwas auch einzusetzen. Mhm.
Merken Sie, dass aus dem Handwerk da jetzt mehr Interesse auch dann möglicherweise an Förderprogrammen, Netzwerken, wie auch immer kommt?
Definitiv. Also da herrscht sogar ein sehr großes Interesse an Innovation. Klar, die Handwerksbetriebe haben natürlich oft Anforderungen an die Mitarbeitenden, dass es sehr körperlich belastende Jobs sind. Und man will ja auch die Leute sozusagen möglichst lange im Betrieb halten, weil so viele Handwerker gibt es halt einfach gar nicht. Und wenn ich da Möglichkeiten habe, schwere oder monotone Arbeiten zu entlasten, dann nutze ich das. Und wir sind da im engen Austausch mit den Handwerkskammern. Das gilt jetzt aber auch nicht nur für Robotik. Die sind da wirklich total innovativ. Also versuchen auch mit VR-Brillen Use Cases zu machen, um ihre Leute zu trainieren. Okay. Und natürlich auch, um attraktiv zu werden, um neue, junge Kollegen und Kolleginnen zu werben und für den Beruf zu begeistern und zu zeigen, bei uns gibt es auch Technologie und nicht nur harte Arbeit sozusagen.
Okay. Habe ich denn vielleicht auch in solchen Arbeitsszenarien auch nochmal durch KI nochmal mehr Möglichkeiten? Weil ich habe ja sonst in der Industrie immer definierte Umgebungen. Da kann ich ja Robotik immer sehr gut einsetzen. Beim Handwerk, wie Sie auch gesagt haben, ist das ja oft nicht so der Fall. Gibt es da vielleicht auch mit KI dann Ansätze, die da in die Richtung gehen?
Oh. Schauen Sie doch einfach ganz banal in die Gebäudereinigung. Der Gebäudereiniger ist auch ein Handwerk, die immer mehr Robotik einsetzen, wobei das Personal unterstützt wird und nicht ersetzt wird, was ich ganz wichtig finde. Wo die schweren Arbeiten, das Wischen durch die Roboter, Fegen und Wischen durch die Roboter übernommen werden. Da fangen wir doch schon mal an. Hm. Und jetzt das nächste Thema sind halt die Humanoiden.
Die Humanoiden, genau. Vielleicht könnten wir diesen Aspekt so ein bisschen als Ausblick jetzt, den könnten wir jetzt einleiten, wenn Sie schon das Stichwort geben. Deswegen würde ich aber zu dem Aspekt würde ich auch das Thema KI zählen. Deswegen ist nochmal meine Frage, ist das Thema KI eine Möglichkeit, auch gerade die vielleicht für Dinge auch nochmal für Mittelstand und oder auch Handwerk nochmal mehr Möglichkeiten eröffnen?
Also Sie hatten ja die Frage in den Raum gestellt, hilft uns KI insbesondere dort, wo wir vielleicht Arbeitssituationen haben, die nicht definiert ablaufen und nicht immer konstant gleich sind, sondern wo entsprechende Unsicherheiten entstehen durch unterschiedliche Einflussfaktoren, durch vielleicht höhere Bauteiltoleranzen und so weiter. Mhm. Das setzt aber voraus, dass ich geeignete Sensorverfahren habe, die in diese Lösung integriert sind, die sozusagen dann auch entsprechende Abweichungen, Umgebungseinflüsse erfassen können. Die KI muss die entsprechend verarbeiten und daraus entsprechende Handlungen ableiten. Da ist sicherlich noch einiges in der Entwicklung erforderlich. Aber ich glaube, dass durch die KI-Möglichkeiten, die wir aktuell sehen, der Fortschritt auch sehr zügig vorangehen wird.
Es gab Hardware gepaart mit KI, genau. Ja. Bei ihm, genau, es gab da eine Frage.
Genau, ja, Martin Kopiers. Ich habe ja ein Thema nochmal mit Cobots. Jens wird das auch wahrscheinlich kennen. Diese Fehlinformation auf LinkedIn, Social Media, dass Cobots halt diese Schnelligkeit haben oder diese Flexibilität. Wir haben ja öfters mal Kunden, die sagen, ja, heute setze ich mein Cobot an der Maschine, dann setze ich den wieder dorthin, nächste Woche dorthin. Das funktioniert ja gar nicht mit der CE. Also ich müsste ja für jede Station eigentlich eine CE erstellen, um und in der Dokumentation, um mal wirklich ranzukommen. Ne? Also ich kann ja nicht überall den Roboter hinstellen und die Fehlinformationen, die werden in Social Media verbreitet oder die Videos, die dann, wo hinten Speedy Gonzales durch die Gegend läuft und der Roboter läuft mit dreifacher Geschwindigkeit. Viele Kunden sind dann erschrocken, wenn man dann so eine Simulation aufbaut, so einen digitalen Zwilling, wo man sagt, hey, guck mal, das ist der Cobot, das ist der Industrieroboter. Der Industrieroboter arbeitet definitiv schneller als ein Cobot und sind dann erschrocken, dass die Fehlinformationen sind. Und dann sind die wieder verwirrt, wo die sagen, okay, wir investieren erstmal doch nicht, weil ich muss mich erstmal neu briefen. Ich muss wissen, was ich da überhaupt kaufe. Und das ist manchmal so die Angst bei den ganzen kleinmittelischen oder Handwerksunternehmen, wo wir auch unterstützen, wo wir dann merken, die sind aus Social Media gebildet, die Informationen, oder halt aus anderen Quellen, wo man denkt, okay, die Videos, die passen einfach nicht zueinander.
Das ist ja auch, gerade mal Sinn und Zweck solcher Veranstaltungen, die echten Informationen und dann auch mal mit anderen Experten, Robotik, KI, wir haben jetzt eine sehr große Bandbreite hier vertreten, sich einfach mal auszutauschen und sagen, ist dieses reell, ich sag mal, unter den aktuellen Stand der Technik so auch umsetzbar oder eher so ein Showcase? Das erleben wir ja gerade mit den Humanoiden. Tanzen, springen, boxen, also alles. Ich bin dann selbst gespannt, wie sich die Sache all entwickelt. Zuvor, also vor dem öffentlichen Beginn, waren schon Gesprächsimpulse im Bereich oder in Richtung Humanoide, wo ich sage, Humanoide ist vergleichbar mit autonomem Fahren. Haben wir dieses autonome Fahren in Deutschland? Ich glaube, nur in ein paar Testbereichen. Eins ist in Neckarsulm, da komme ich jetzt her. Ist eine Audi-Teststrecke. Also da auch etwas gemacht, da brauchen wir einfach noch ein bisschen Zeit. Auch wenn man sehr viele Dinge jetzt sieht und auch auf Messen, manchmal ist in Realität, sind wir dann etwas niedriger von der Performance.
Hinter Ihnen war noch eine Frage oder eine Anmerkung, wie auch immer.
Jetzt kommen wir ja richtig Leben in die Bude.
Ja. Maurice Posowitz, mein Name, von der Deutschen Technikakademie. Ich habe die Frage, auch der Titel wird der Mittelstand ohne Robotik überleben. Ist das Problem, was wir haben, eher ein technisches Problem oder vielleicht doch eher... Ich glaube, Sie werden es auch sagen, eher ein gesellschaftliches Problem im Sinne von, ich brauche jetzt ja nicht für jede Anwendung vielleicht so einen Humanoid, der total overpowered wäre für die meisten Anwendungsfälle. Tut es ja vielleicht auch was Leichteres, aber da haben wir dann das Problem, die Leute wissen nicht, wie kann ich das umsetzen, wo kriege ich Fördergelder her? Also eher dieses gesamte Problem Anwenderförderung in Deutschland, die Dinge zum Laufen zu bringen, mehr Pull, weniger Push, ob Sie das auch so sehen würden und eher zu sagen, ja, wie Sie auch gerade sagten, der Humanoid, brauche ich vielleicht für ganz viele Sachen noch gar nicht. Es reichen komplett andere Techniken dafür aus. Und dafür haben wir ja schon einen Haufen Unternehmen, die das eigentlich heute schon bespielen könnten, aber halt ja keine guten Kunden bekommen haben oder dieses gesamte Marktproblem. Ob Sie das ähnlich sehen und vielleicht auch gerade auf Herrn Nolte dann gemünzt. Was tun Sie gegebenenfalls? Was tut das Ministerium Niedersachsens, um genau hier ein bisschen diesen Fördermitteldschungel und anderes aufzuhellen?
Sie dürfen gleich antworten.
Darf ich direkt antworten?
Ja. Perfekt.
So komplex ist es gar nicht. Also so Förderrichtlinien lesen, das nervt. Das sind dann so juristische Dokumente mit vielen Paragraphen und am Ende weiß man gar nicht, kann ich das jetzt fördern, was ich machen will. Aber wir haben tatsächlich das Problem so ein bisschen im Blick und versuchen eben über die Strukturen, wie zum Beispiel die Digitalagentur, da kann man sich einfach direkt melden, sagen, ich möchte Folgendes machen. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also die Kollegen können einem sagen, okay, mit deinem Projekt, wir haben folgende Ansprechpersonen, folgende auch Universitäten, da kannst du dich hinwenden, die können dich fachlich beraten. Förderprogramme haben wir folgende, wenn das für dich interessant ist, rein vom Thema her, dann helfen wir dir da durch, auch mit den Modalitäten. Man muss natürlich irgendwie diese Zeit bereitstellen und da hingehen und sich das anhören und da mitmachen. Die Aufgabe können wir dann tatsächlich nicht abnehmen, obwohl wir das schon versuchen, möglichst unbürokratisch und kurz zu halten. Aber da gibt es schon, also da sind wir schon dran. Und es wirkt manchmal ein bisschen, sage ich mal, wie so ein Dschungel, aber im Großen und Ganzen, wenn man da einmal eintritt, dann findet man schon seinen Pfad dadurch, sage ich mal. Genau. Ich hoffe, das beantwortet die Frage.
Ja. Aber ja, bitte.
Göttingen ist mein Name. Ich komme aus der Welt der fahrerlosen Fahrzeuge. Eine kleine Bemerkung: autonomes Fahren gibt es nicht. Jedenfalls nicht auf der Straße. Das Kraftfahrtbundesamt hat nicht mal das vollautomatische Fahren genehmigt. Nur eine kleine Bemerkung. Aber es ist so dieser Hype, der da so vorausgeht und hinterher erreicht man es nicht. Und da werden uns Amerikaner und Chinesen einfach überholen. Das ist wohl der Stand. Vielleicht ist es bei den Robotern etwas einfacher, weil das ja, sag mal so, von der Sensorik her wesentlich einfacher ist. Aber trotzdem, der Unterschied, ich komme aus der Welt der mobilen Roboter, so, wenn Sie wollen, der Fahrzeuge, die eigentlich transportieren und auch einen Roboter drauf haben, da ist viel versucht worden, aber ist eigentlich nicht so viel durchgesetzt worden. Sehen Sie aber trotzdem eine Chance im Vergleich zu den humanoiden Robotern, die, ich denke, ja doch auch wieder sehr viel anspruchsvoller sind, vielleicht weil sie interessant sind, weil man sagt, irgendwann können die auch mal Treppen steigen oder sowas im Haushalt. Jetzt mal zum Mittelstand, zur Wirtschaft gesprochen, wo sehen Sie da die Bedeutung der Humanoiden überhaupt? Oder wenn Beweglichkeit gefordert ist, sind es nicht einfach wie dort drüben Modelle mit Rädern?
Stichwort Humanoide. Das wäre jetzt nochmal so ein Ausblick. Ich glaube, es wäre ganz gut, so als Abschluss da vielleicht ein bisschen einen Ausblick zu geben, wo es mit Humanoiden gibt. Ich meine, das ist ja tatsächlich, wir hatten es im Vorgespräch auch, es gibt vom Fraunhofer IPA ein Projekt, das sich speziell mit dem Einsatz von Humanoiden bei KMUs beschäftigt. Also es gibt da schon durchaus auch Ansätze, sich darüber Gedanken zu machen, dass sie speziell in diesem Einsatzszenario was bewirken können. Aber wie also, sehen Sie das als der also Forscher
die,
jetzt
hier also an dem Tisch? Die Frage ist, es gibt zwei gute Studien, die das Fraunhofer IPA herausgebracht hat. Einmal zum Thema wirtschaftlicher Einsatz, also welche Faktoren spielen eine Rolle, um letztendlich Humanoide auch wirklich wirtschaftlich einzusetzen. Und zum anderen, was Herr Müller vorhin auch schon angesprochen hat, das Thema Sicherheit. Also für mich ist die Frage, wo fangen humanoide Roboter an und wo hören sie auf? Also ich kann mir auch im Prinzip ein Robotersystem auf einer mobilen Plattform vorstellen. Was kennen wir ja auch industrielle Roboterausführungen, die zwei Arme haben, sodass man eben Montagetätigkeiten durchführen kann, wie das heute bei bestimmten Operationen der Mensch auch tut. Ja, also wo ich ein Bauteil in der Hand habe, vielleicht noch irgendwas einlegen muss, bevor ich dann entsprechend eine Fügeoperation durchführen kann. Das sind Tätigkeiten, also insbesondere im Bereich der Montage, wo ich glaube, dass wir ja mehr Fertigkeiten, Fähigkeiten brauchen, als heute klassische Industrieroboter das leisten können. Kann man ja einfach mal durch die Industrie gehen, guckt sich verschiedene Montagebereiche an, wird man feststellen, dass ja, es gibt gewisse Arbeitsaufgaben, die automatisiert sind, aber der große Anteil, 70-80%, im Bereich der Montage sind manuelle Tätigkeiten. Da gibt es also viel zu tun. Selbst in der Automobilindustrie, wo, sofern Fahrzeuge gefertigt werden, viele Fahrzeuge pro Tag gefertigt werden, ist das dort auch so. Und da habe ich diese Varianzen nicht. Wenn ich jetzt im Bereich des Mittelstands schaue, im Bereich des Handwerks, dann sind die Herausforderungen nochmal andere, weil ich sehr viele Varianten, sehr viele unterschiedliche Bauteile fertigen muss. Und dazu muss ich die Automatisierungstechnik entsprechend befähigen. Das ist meine persönliche Einschätzung dazu.
Du warst gerade auf einer Konferenz, wo es auch um Humanoide ging. Wie ist deine Einschätzung? Können die Humanoiden im Mittelstand was bewirken?
Die Konferenz war ja in Korea, also mit internationalem Spirit. Wir haben ja schon, es gibt einige Nationen, die machen einfach. Also die machen natürlich mit der Perspektive, wir probieren und wissen dann auch, was können wir machen und wo brauchen wir auch noch den Kunden, um unser Produkt weiterzuentwickeln und. Also bauen sie so eine Art Ökosystem auf und sprechen auch ganz offen, 75% der Lösung haben wir, aber jetzt brauchen wir den Endkunden, wir brauchen echte Use Cases und nicht die ganzen, ich sag mal, Show-Videos auf sämtlichen Kanälen. Da brauchen wir wirklich etwas Zeit. Also regulatorisch für die Humanoiden gibt es noch keinen ISO-Standard. Also ich bin Teil von dieser Working Group, wir dürfen uns damit beschäftigen und für 2028 ist die Veröffentlichung geplant für diesen Standard. Dann sind aber ringsherum noch ein paar andere Themen zu tun und wir sind natürlich jetzt hier Teil der europäischen Gemeinschaft, es sind noch ein paar andere Herausforderungen mit Cybersecurity und. Also ich freue mich, wenn wir Humanoide in den Produktionsstätten haben, einige PUCs, also Proof of Concepts, laufen, schwerpunktmäßig bei großen Konzernen, auch im Automobilsektor, im Semiconductor-Bereich, also die Dinge werden ernst genommen, aber auch bei den Unternehmen ist eine gewisse Lernkurve. Es ist leider nicht so wie im Video. Ich packe den aus und drücke zwei Knöpfchen und er hat ein Startprogramm und der läuft dann los. Also aus meiner Perspektive 15% ist die Hardware und alles andere sind die Daten. Cloud-basiert, KI-optimiert und.
Okay. Wir haben bei dem letzten Robotics-Kongress eine ganze Diskussionsrunde über Humanoide gehabt und da kann man jetzt auch noch viele Stunden drüber sprechen. In Anbetracht der Tatsache, dass wir mit der Zeit schon weit drüber hinaus sind und wahrscheinlich jetzt auch viele zu ihrem Bier und ihrer Bratwurst gerne möchten, würde ich eine kleine Abschlussrunde machen und vielleicht auch so mit nochmal drauf zurückzukommen auf die Eingangsfrage. Also ist der Mittelstand noch zukunftsfähig ohne Automatisierung und vielleicht dann nochmal angehängt wird er das aufgrund der trotz der gegebenen Hürden hier auch in Deutschland schaffen mit der Automatisierung und in der Robotik?
Ich fange mal an.
Ja.
Schlussstatement. Die Automatisierung ist Bestandteil, also wie gesagt, Pflichtprogramm für ein KMU. In welcher Ausprägung ist dann wirklich immer abhängig, habe ich jetzt einen Handwerksbetrieb oder einen kleinen industriellen Betrieb, also je nachdem, welche Dinge sind zu tun. Und dann ganz nüchtern betrachten, ist es sinnvoll, wirtschaftlich sinnvoll, da jetzt zu automatisieren oder sagen, okay, dieses Produkt, diesen Fertigungsprozess, den lassen wir jetzt mal auslaufen, aber wir haben schon im Scope in einem Jahr haben wir ein neues Produkt und dieses Produkt designen wir schon vom, ich sag mal, Montageprozess in Richtung Automatisierung. Und vielleicht bekommen wir den 100-Punkte-Plan, so aus meiner Perspektive, vielleicht auf 20 Punkte geschrumpft, wo wir sagen, wo haben wir die Fördermittel, welche Mindestanforderungen, Make or Buy, Low Cost, geschrumpft.
Okay.
Und morgen zu dem Thema mache ich einen Workshop, die Einstieg in die einfache Automatisierung.
Ah, schon mal ein kleiner Teaser für morgen dann. Sehr gut. Herr Nolte?
Ja, würde ich tatsächlich zustimmen. Also aus meiner Sicht auch Pflichtprogramm. Ich habe im Vorfeld der Diskussionsrunde nochmal geschaut, so ein paar Kennzahlen und dann gesehen, Roboterdichte war so eine Kennzahl in Deutschland. Irgendwie 430 Roboter habe ich gelesen pro 10.000 Beschäftigte. Wir sind da, glaube ich, ganz gut unterwegs, was ich so gelesen habe.
Ja.
Top 4 oder so, glaube ich, weltweit sogar. Da war ich total begeistert. Also Stichwort German Angst. Da habe ich gedacht, wow, ist doch gar nicht so schlecht eigentlich. Dann habe ich aber gelesen, gut, das meiste ist bei Großkonzernen und 80% KMU haben das nicht. Aber ich denke mir, wenn die internationale Konkurrenz das macht, also wenn Wettbewerbsdruck herrscht und wir machen das jetzt nicht aus Furcht, dann sind wir eben selber schuld. Und ich wüsste jetzt aber nicht, warum es so sein sollte. Also wenn die Business Cases da sind, und sei es mit oder ohne Förderung, dann werden wir das machen und da bin ich zuversichtlich.
Okay.
Ich sehe das auch so. Also ich glaube, wir brauchen die Einführung derartiger Technologien, um letztendlich wettbewerbsfähig zu bleiben. Und ich denke auch, selbst Handwerksbetriebe, kleinere Unternehmen, die müssen ja nicht unbedingt einen Sechsachs-Roboter einsetzen oder einen humanoiden Roboter, sondern Ja, Göttingen sagt zum Beispiel fahrerlose Transportsysteme, die Material aus dem Lager holen, die Werkzeuge, was der Handwerker benötigt, um seine Arbeit zu verrichten, entsprechend bereitstellen. Also da kann ich, glaube ich, entsprechende Effizienzpotenziale rausholen und die heute verfügbaren Systeme können sich anhand der Umgebung orientieren. Da muss nicht irgendwie eine Fahrspur in die Fahrwege eingebracht werden und so weiter. Also ich glaube, da gibt es gute Möglichkeiten, entsprechend dann auch mit einfachen Lösungen anzufangen und da wirklich wirtschaftliche Potenziale zu heben.
Okay, gut. Also ich nehme mit, wie Sie auch eigentlich im Prinzip auch, was Sie auch sagen, es gibt die Lösung. Man sollte im Kleinen beginnen mit Planung, aber das versteht sich ja eigentlich auch fast immer von selbst. Und die Menschen mitnehmen und vor allen Dingen, es geht gar nicht so sehr um die Technik, sondern auch viel, wie wir jetzt irgendwie hier aus den Beiträgen gehört haben, um Kommunikation und um Vermittlung von Wissen und wo ich zum Beispiel welche Förderprogramme bekomme oder ja, mir die Informationen aneignen kann, etc. Ich glaube, es war ein ganz guter Aufschlag jetzt, um in das Thema reinzukommen. Morgen gibt es dann mehr zum Thema Chancen für den Mittelstand durch Robotik, aber auch so Herausforderungen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal zum gemütlichen Teil über und zum Bier oder Cola oder Wasser oder was auch immer.
Alles klar, Dankeschön. Vielen Dank.